Die Radio Wissen. Update.
Miután nincs meg a közös alap.
Da es keinen Konsens gibt, können wir die Steuer in dieser Form nicht einführen. Wir sind ja keine Kommunisten, wir regieren nicht gegen den Willen der Menschen, sondern mit ihnen.
Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán hat einen Rückzieher gemacht und die geplante Internetsteuer erstmal gekippt, nachdem tagelang Zehntausende gegen die Steuer protestiert haben. Das ist mein Thema heute im Update. Ich bin Anne Zuber, hallo zusammen.
Update.
Eigentlich sah Orbáns Plan so aus. Ab 2015 sollten Internetanbieter pro Gigabyte Datenverkehr umgerechnet knapp 50 Cent zahlen. Für viele Ungarn war klar, wenn die Anbieter mehr zahlen müssen, wälzen sie das über kurz oder lang auf uns, die Kunden, ab. Und Kritiker meinten auch, Orbáns Steuer sollte dazu dienen, Gegner der Regierung zu schwächen, weil die meistens übers Internet kommunizieren und sich vernetzen. Das lassen wir nicht zu, haben deshalb Zehntausende Demonstranten bei Protesten gerufen. Demos gab es seit dem Wochenende nicht nur in Budapest, sondern in insgesamt 10 Städten. Damit hätte die Regierung nicht gerechnet, sagt Peter Nemeth, Chefredakteur der Tageszeitung Nepsowa im ZDF.
Die Regierung und auch Orbán selbst haben die Bedeutung der Internetsteuer total unterschätzt. Sie kennen sich in der digitalen Welt nicht gut aus und ihnen war nicht klar, dass die Steuer bei den Menschen solche Reaktionen hervorrufen würde.
Allerdings ging es den Protestierenden ganz offensichtlich nicht nur um die Internetsteuer. Sie haben die Politik der rechtskonservativen Regierung grundsätzlich in Frage gestellt, so wie diese Demonstrantin.
Es geht um viel mehr als um die Internetsteuer. Es geht auch um die Beleidigung der Demokratie. Praktisch gibt es keine Pressefreiheit, keine Demokratie in Ungarn. Die Internetsteuer hat die Leute endlich wachgerüttelt. Sie ist ein Symbol.
Ein Symbol für eine Politik, die auch die EU und die USA in den letzten Jahren immer wieder kritisiert haben. Dabei ging es zum Beispiel um die Presse- und Meinungsfreiheit und um Korruption. Dass Ungarn die Steuer jetzt zurücknimmt, kommt bei EU-Internetkommissarin Neelie Kroes gut an. Sie sagt, sie sei froh, dass die Demonstranten gehört wurden. Allerdings ist die Steuer wahrscheinlich nicht ganz vom Tisch. Ministerpräsident Orbán hat angekündigt, dass über die Steuer weiter beraten wird. Er plant für nächstes Jahr nationale Konsultationen zu dem Thema. Das sind Bürgerbefragungen, von denen Kritiker aber sagen, raus kommt nicht das, was die meisten Ungarn wollen, sondern das, was die Regierung vorher sowieso schon geplant hat. Aber auch die Demonstranten wollen nicht aufhören. Sie wollen heute Abend ihren Sieg feiern, aber gleichzeitig gegen weitere Sondersteuern protestieren.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Orbáns Rückzug bei der Internetsteuer wird auch im Netz diskutiert. Dagmar Dema Omondi zeigt sich bei Twitter beeindruckt von den Protesten. Die mutigen Ungarn haben Viktor Orbán zur Abwechslung mal in die Knie gezwungen. Jens Best meint, Schlacht gewonnen, aber die Demokratie ist noch in Gefahr. Auf spiegel.de fragt sich Nutzer, ich sag was, warum keine Steuern? Wenn dieses Geld zweckgebunden in den Ausbau des Breitbandnetzes geflossen wäre, dann hätten viele etwas davon gehabt. Es waren niedrige Gebühren, die jeder Internetnutzer hätte bezahlen können. Nutzer Fürstengruft schreibt, vielleicht sollte man die Bemühungen von Orbán auch mal würdigen, den Staatshaushalt zu stabilisieren und nicht auf Pump zu leben, wie es lange Zeit die Griechen getan haben. Franz Graumann findet die Proteste der Ungarn auf tagesschau.de dagegen vorbildlich. Bei uns in Deutschland ist es 25 Jahre her, dass der Protest auf der Straße was verändert hat. Ist bei uns wirklich alles so toll oder sind wir nur faul und träge? Und Nugendo findet, wenn das Volk etwas nicht nur nicht mag, sondern es auch für unvernünftig hält, sollte es nicht gemacht werden. Wäre auch sehr passend für die Pkw-Maut.
Was sonst noch wichtig war.
Nicht nur in Ungarn hatten Massenproteste Erfolg, sondern auch in Burkina Faso in Westafrika. Dort protestieren seit Tagen Hunderttausende gegen Präsident Blaise Compaoré. Jetzt ist Compaoré zurückgetreten. In einem Statement hat er Neuwahlen in spätestens 3 Monaten angekündigt. Bis dahin will der Armeechef das Land führen. Compaoré regiert in Burkina Faso seit fast 30 Jahren. Damals ist er durch einen Putsch an die Macht gekommen. Die Massenproteste gegen ihn hatten vor ein paar Tagen angefangen, weil Compaoré vorhatte, die Verfassung zu ändern, um noch länger im Amt bleiben zu können. Gestern hatten die Demonstranten das Parlament angezündet, mehrere Menschen wurden getötet. Die Konsequenz? Das Militär hatte die Macht übernommen und das Parlament aufgelöst. In Jerusalem ist die Lage nach den Freitagsgebeten bisher ruhig geblieben. In den letzten Tagen gab es immer wieder Unruhen wegen eines Attentats auf einen jüdischen Aktivisten. Um weitere Krawalle zu verhindern, gilt heute die Regel, der Tempelberg ist für Männer unter 50 gesperrt. Aus Protest dagegen hat die palästinensische Fatah-Partei heute zu einem Tag des Zorns aufgerufen. Nur ein paar junge Palästinenser haben versucht, auf den Tempelberg zu kommen und von umliegenden Dächern sind einzelne Feuerwerkskörper abgeschossen worden.
Niemand in der EU hat jetzt noch Grund zur Sorge, dass er im Kalten sitzen könnte.
So pathetisch hat Kommissionspräsident José Manuel Barroso die Einigung im Gasstreit zwischen Russland und der Ukraine verkündet. Seit Monaten verhandeln beide Seiten darüber, wann Russland wieder Gas in die Ukraine liefert, was das kosten soll und wann die Ukraine ihre offenen Rechnungen bezahlt. Der Kompromiss sieht jetzt so aus. Die Ukraine zahlt bis Ende des Jahres den größten Teil ihrer Schulden zurück, rund 3 Millionen Euro, und Russland liefert zumindest über den Winter, also bis März, Gas in die Ukraine. Zu einem Preis, den die EU als fair bezeichnet. Allerdings nur, wenn die Ukraine in Vorkasse geht. Mit dem Abkommen ist auch die Gasversorgung für die EU-Länder gesichert, weil die wichtigsten Leitungen durch die Ukraine verlaufen. Bei seinen neuen Plänen für die Pkw-Maut ist Verkehrsminister Alexander Dobrindt schon auf seine Kritiker zugegangen. Damit sind einige Kritikpunkte vom Tisch, aber nicht alle. Jetzt wird vor allem über den Datenschutz diskutiert. Korrespondent Achim Wendler mit den Einzelheiten.
Die Grünen warnen vor Bewegungsprofilen, also vor der Gefahr, dass man genau sehen kann, wann ein Autofahrer wo unterwegs war. Parteichef Özdemir spricht vom gläsernen Autofahrer. Aus Sicht von Verkehrsminister Dobrindt eine grundlose Sorge. Der CSU-Politiker verspricht für die neue Maut den härtestmöglichen Datenschutz. Sein Gesetzentwurf sieht Folgendes vor. Fährt ein Pkw künftig auf der Autobahn, dann soll das Nummernschild elektronisch erfasst werden. Die Daten gehen ans Bundesamt für Güterverkehr. Dort wird geprüft, ob für den Pkw Maut bezahlt wurde. Wenn ja, werden die Daten laut Gesetzentwurf sofort gelöscht. Wenn nicht, wird ein Bußgeldbescheid ausgestellt.
Die SPD macht sich noch über eine andere Sache Sorgen, nämlich über die Frage, wie reagieren die EU-Nachbarländer auf die Maut? SPD-Politiker befürchten Klagen der Nachbarländer oder dass sie im Gegenzug auch auf ihren Straßen Gebühren verlangen.
Was noch wichtig wird.
Morgen fängt die neue EU-Kommission unter Präsident Jean-Claude Juncker mit der Arbeit an. Die Kommission ist für die nächsten 5 Jahre im Amt und besteht aus 9 Frauen und 19 Männern. Laut Juncker will sich seine Mannschaft vor allem auf diese Dinge konzentrieren.
Der Kampf gegen die exzessive Bürokratisierung gehört zu unseren Prioritäten, genauso wie der digitale Binnenmarkt. Wir konzentrieren uns zudem auf Wachstum, die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, die Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union. Und vor allem wollen wir auch auf eine echte Energieunion hinarbeiten.
Der deutsche Günther Oettinger ist in der Kommission verantwortlich für den Bereich digitale Wirtschaft. Bis jetzt war er Energiekommissar. Rund 150.000 Flüchtlinge hat Italien mit der Mission Mare Nostrum sicher aufs Festland gebracht. Damit soll jetzt Schluss sein, denn der italienischen Regierung ist die Mission im Mittelmeer zu teuer. Außerdem kritisiert sie schon lange, dass die EU das Land beim Thema Flüchtlinge allein lässt. Deshalb startet morgen die europäische Operation Triton. Für Hilfsorganisationen ist das kein gleichwertiger Ersatz, denn Triton deckt einen viel kleineren Bereich im Mittelmeer ab als Mare Nostrum, sagt Nicolas Beger von Amnesty International.
Wenn weniger Augen auf dem Meer sind, um Menschen zu retten, heißt das nicht, dass weniger Menschen auf See gehen und in Seenot geraten. Das heißt, es werden einfach schlichtweg mehr Menschen sterben.
Außerdem, sagen Hilfsorganisationen, ist schon der Auftrag von Triton anders als bei Mare Nostrum. Triton sei dazu da, die Grenzen Europas zu schützen. Mit Mare Nostrum sollten Menschen gerettet werden.
Und sonst in der Welt?
Myanmar will offenbar einen weiteren Schritt in Richtung Demokratie gehen. Der Präsident des südostasiatischen Landes Thein Sein und die Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi haben vereinbart, im Parlament über eine Verfassungsänderung zu beraten. Sie soll es Suu Kyi ermöglichen, im kommenden Jahr bei der Präsidentschaftswahl zu kandidieren. Im Moment darf laut Verfassung niemand zur Wahl antreten, der direkte Angehörige mit ausländischer Staatsbürgerschaft hat. Suu Kyis Söhne sind Briten. Myanmar wurde jahrzehntelang von einer Militärjunta beherrscht. Der frühere General Thein Sein leitete erste Reformen ein. Die Präsidentschaftswahl in Myanmar soll im Oktober oder November nächsten Jahres stattfinden. Suu Kyis Partei, Nationale Liga für Demokratie, darf dann zum ersten Mal teilnehmen. Bei einem fairen Verlauf gilt ihr Sieg als wahrscheinlich. In der Zentralafrikanischen Republik gibt es offenbar wieder Kämpfe zwischen muslimischen und christlichen Milizen. Die UNO berichtet von heftigen Gefechten im Norden und Westen des Landes und in der Hauptstadt Bangui. Auch humanitäre Helfer würden angegriffen. Nach Angaben des Kinderhilfswerks UNICEF können Hunderttausende Menschen nur noch schwer erreicht werden. Seit Dezember 2013 sei rund 1 Million Menschen vor der Gewalt geflohen. Das Welternährungsprogramm der UNO warnte vor einer Hungersnot in der Zentralafrikanischen Republik. Lagerhäuser würden geplündert und die Einfuhr von Lebensmitteln gehe durch die Kämpfe drastisch zurück. Der Konflikt zwischen Christen und Muslimen in Zentralafrika ist im vergangenen Jahr offen ausgebrochen. Nach einem Putsch muslimischer Rebellen bildete sich auch eine christliche Miliz. Beide Seiten verfolgten Andersgläubige, tausende Menschen starben. Zuletzt war es ruhiger geworden, nachdem im August eine Übergangsregierung gebildet wurde. Japans Zentralbank hat ihre Geldpolitik weiter gelockert. Die Notenbank teilte mit, dass sie jedes Jahr Staatsanleihen für umgerechnet rund 580 Milliarden Euro kaufen will. Das sind 220 Milliarden Euro mehr als bisher. Die japanische Regierung kann ihren Haushalt schon seit Jahren nur zur Hälfte aus Steuern finanzieren. Für die andere Hälfte werden Anleihen ausgegeben. Inzwischen hat der japanische Staat fast 2,5-mal so viele Schulden, wie das Land im ganzen Jahr erwirtschaftet. Das Problem ist, dass sich die Regierung nicht traut, die Verbrauchssteuer weiter zu erhöhen. Nach einer ersten Erhöhung im April ging die Nachfrage stark zurück und die japanische Wirtschaft schrumpfte so stark wie seit 5 Jahren nicht. Die heutige Lockerung der Geldpolitik fand dagegen an den Börsen Zuspruch. Die Aktienkurse stiegen stark an.
Wissensnachrichten.
Kaum was ist so nervig wie ewig im Stau stehen. Es wäre ganz schön, denke ich mir manchmal, einfach drüber wegzufliegen mit einem fliegenden Auto. Gibt's nur in Science-Fiction-Filmen, dachte ich. Falsch. Denn eine slowakische Firma hat genau das jetzt vorgestellt, ein fliegendes Auto nämlich. Amelie Fröhlich aus der D-Radio Wissen Nachrichtenredaktion. Wie genau soll ich mir das vorstellen, fliegendes Auto?
Also das ist eine Kombi aus Kleinflugzeug und Auto und heißt Aeromobil. Und dieses Flugauto ist nicht viel größer als ein normaler Wagen und tankt Benzin. Sieht aus wie so ein schnittiges Sportauto, hat aber Flügel, die ausgefahren werden können, wenn es in die Luft geht. Und dann legt das Aeromobil bis zu 200 Stundenkilometer zurück. Pro Tankfüllung kommt man fliegend etwa von Hamburg nach Wien, also knapp 700 Kilometer weit.
Und wie funktioniert das dann mit Start und Landung?
Ja, also zum Abheben braucht das Aeromobil eine Startbahn von so rund 200 Metern, zum Landen reichen dann 50. Aber so mitten in der Innenstadt wird das wohl eher schwierig.
Also dann in dem Punkt eher nicht so richtig massentauglich. Und was kostet sowas?
Der Preis, der ist nicht ohne. Rund 220.000 Euro soll das Aeromobil kosten. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mein Auto war nicht ganz so teuer.
Nee,
nicht ganz. Die Entwickler, die sind da auch realistisch. Sie gehen jetzt nicht davon aus, dass das Aeromobil sofort in die Massenproduktion geht. Aber sie sagen, in Ländern, in denen es viel unbewohnte Fläche gibt, da könnte das Aeromobil eine Alternative sein, zum Beispiel in Russland oder Australien.
Und wir gehen von fliegenden Autos zu gewaltigen Vulkanen, sogenannten Supervulkanen. Wenn die ausbrechen, dann wird es ziemlich ungemütlich. Säuredämpfe treten aus und es ist so viel Asche in der Luft, dass das Sonnenlicht kaum durchkommt. Zu solchen Supervulkanen gibt es neue Erkenntnisse.
Genau, ein internationales Forscherteam hat untersucht, wo eigentlich diese gewaltigen Mengen Magma herkommen, die so ein Supervulkan hervorschleudert. Und sie haben eine Methode entwickelt, mit der sich die Magmamassen im Untergrund messen lassen. Ziel ist es, in Zukunft Ausbrüche von Supervulkanen vorherzusagen. Allzu oft kommen die glücklicherweise nicht vor. Der letzte Ausbruch eines Supervulkans war vor etwa 25.000 Jahren in Neuseeland.
Und was genau haben die Forscher gemacht?
Sie haben Erdbebensensoren an einem Supervulkan in Indonesien aufgestellt und 6 Monate das seismische Rauschen aufgezeichnet. Das entsteht, wenn die Erdkruste deformiert wird, etwa durch einströmendes Magma. Und dadurch lässt sich der Untergrund wie mit einer Art Röntgenstrahlen durchleuchten. Das Ergebnis: Unter diesen Supervulkanen bestehen die Magmakammern aus verschiedenen Schichten und die sehen aus wie übereinanderliegende Pfannkuchen. Je mehr diese Kammern gefüllt sind, desto wahrscheinlicher ist auch ein Ausbruch.
Und außerdem gibt es noch einen sehr ungewöhnlichen Studienanwärter, der für die Aufnahmeprüfung in einer der härtesten Elite-Unis in Japan büffelt. Wer ist das?
Ein Roboter. Der hat gerade bei einem Test schon ziemlich gut abgeschnitten. Schon jetzt würde der Roboter wohl an 80% der privaten Unis in Japan und an 4 staatlichen aufgenommen. Die Entwickler, die wollen aber mehr, und zwar, dass der Roboter den schwierigsten Eignungstest des Landes schafft. Spätestens in 7 Jahren soll es soweit sein.
Und spätestens dann hören wir auch darüber in unseren Wissensnachrichten. Dankeschön, Amelie Fröhlich.
Wetter.
Heute Nacht kann es in der Mitte und im Süden von Deutschland neblig werden. Dabei bleibt es aber trocken, bei 12 Grad im Nordwesten und 0 Grad in den Alpen. Morgen erstmal noch sehr hartnäckiger Nebel, dann kann aber auch die Sonne rauskommen. Die besten Chancen darauf hat der Norden, die Mittelgebirge und die Alpen. Dazu 16 bis 22 Grad. Der Sonntag auch erstmal neblig, dann kommt aber ganz gut die Sonne durch.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf deradiowissen.de.